Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Attraktive Arbeitgeber. Und heute sprechen wir über das Ende der Arbeitswelt. Aber bitte nicht wegschalten, weil wir sprechen jetzt hier nicht irgendwie darüber, dass die Roboter alles übernehmen oder irgendwie Science-Fiction hier passiert. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sprechen über das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kennen im Moment. Und da freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast, der eben genau dazu ein Buch geschrieben hat, das eben genauso heißt, Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kennen. Und ich freue mich sehr auf Dr. David Bausch, der heute hier bei mir ist. Er ist stellvertretender Abteilungsdirektor bei der Commerzbank AG und Spezialist für die People-Konzerntransformation. Er hat auch die Managementberatung Digi2Place gegründet, die zu digitalen Stress und Transformation der Arbeitswelt berät. Also auch ein Thema, was wir hier auch mal ein anderes Mal beleuchten können. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo David.
Hallo Smaro, vielen Dank für die tolle Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Na, passt halt super hier zum Thema attraktive Arbeitgeber und wo es auch noch super dazu passt. Einige meiner Hörer und Hörerinnen wissen das ja. Ich habe ja letztes Jahr die Akademie Neue Arbeitswelt gegründet, die sich eben gerade auch um solche Themen dreht und solche Themen eben auch beleuchtet, die du in deinem Buch erwähnst. Und ja, deswegen passt es einfach perfekt. Da müssen wir vielleicht noch schauen, wie wir da noch irgendwelche tollen gemeinsamen Aktionen noch machen. Aber vielleicht kannst du ja erstmal dazu sagen, da wie kamst du dazu, ein Buch zu schreiben und dann auch noch zu diesem Titel? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Ja, das mache ich sehr gerne. Muss ich ein bisschen früher anfangen tatsächlich, denn es ist ja gewissermaßen das zweite Buch. Das erste ging ja über digitalen Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt. Und das war so ein bisschen eine Geburt, die aus meiner Promotion rührte, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt das Wissen irgendwie mit der breiten Masse so im populärwissenschaftlichen Sinne teilen, weil so eine Doktorarbeit, das liest ja auch kein Mensch freiwillig, das ist ja hochstatistisch und das macht keine Freude. Und so ist das erste Buch entstanden und das hat auch eine sehr, sehr schöne Resonanz erzielt. Ich habe sehr viele Einladungen bekommen von Medien für entsprechende Gastbeiträge, Interviews, auch Podcasts ganz, ganz viel und in der Folge dann auch von den Unternehmen. Und da merkte ich aber immer mehr, dass die Unternehmen mich einfach sehr, sehr stark aus dem Health Management, dem Gesundheitsmanagement oder wie die Einheiten dort heißen, eingeladen haben. Und ich habe auch immer gesagt dann, ich kann hier einen tollen Impuls geben zum Thema digitaler Stress. Wir können einen tollen Workshop zusammen machen. Aber wenn wir das Thema wirklich präventiv angehen wollen, dann müssen wir da ganzheitlich drauf schauen. Dann hat das natürlich was mit Führung zu tun, mit neuem Führungsverhalten. Das hat was mit den Rahmenbedingungen in einer Organisation zu tun, mit der Kultur in einer Organisation. Und das habe ich dann immer gemerkt, dass das tatsächlich schwer war, da durchzudringen, durch dieses ja vermeintlich Silohafte. Und werden wir sicherlich auch nochmal dran vorbeikommen, dass das ja auch etwas ist, was Sicherheit gibt, wenn man halt in Silos denkt an der Stelle. Und irgendwann war es dann so weit von der Frustration gewissermaßen, dass ich gesagt habe, ich muss mal irgendwie versuchen, dieses Silohaft ein Stück weit aufzubrechen und einen ganzheitlicheren Blick auf die Arbeitswelt, auf Organisationen werfen und mich so ein bisschen mal in die Makroperspektive begebe und von oben drauf schaue. Und das führte dann letztlich zu dem Buch, was wir jetzt heute besprechen. Ich kann spoilern, dass der Titel gar nicht allererste Wahl war, aber mittlerweile bin ich super zufrieden, dass es der geworden ist, denn wir hatten auch mal in die Richtung gedacht, The Big Five for Future. Okay. Vielleicht kennst du von John Strelacki The Big Five for Life, ja. Ist ja ein ganz berühmtes Buch und dann kommen wir natürlich in so eine juristische, geschützte Ecke rein, wo wir uns dann nicht so ganz getraut haben, da in die Vollen zu gehen und dann haben wir ein bisschen Abstand davon genommen und sind dann nach iterativen Schleifen zu das Ende der Arbeit als wie wir sie kannten gekommen und ich bin da sehr, sehr froh drum, weil es jetzt, glaube ich, ein viel griffiger Titel für die Zeiten, in der wir leben ist.
Ja, unbedingt. Also ich finde den Titel auch wirklich genial und vor allem, ne, wenn man erstmal so diesen Haupttitel liest und den quasi Untertitel, ne, oder ich weiß gar nicht, wie man genau dazu sagt, dann denkt man sich, also ne, deswegen habe ich es ja im Intro so gesagt, okay, was heißt das jetzt? Ne? Haben gar keine Menschen mehr, die irgendwo arbeiten oder ich weiß nicht, welche erste Assoziation da vielleicht bei den Menschen kommt, könnte ich mir aber vorstellen, dass es so in die Richtung geht, ne, KI und diese ganzen Themen und das, was dann eben drunter kommt, das bringt, glaube ich, dann doch schnell auch das, was du in deinem Buch rüberbringen möchtest. Aber kannst du ja gleich noch mal was dazu sagen, dass eben mehr der Mensch im Zentrum steht und eben auch ganz anders nochmal. Aber kurz, was du gerade gesagt hast, das hat ja dann am Ende doch auch im Buch so ja als Zusammenfassung oder ja als eigenes Abschlusskapitel oder so ja doch Einzug gefunden, dann The Big Five of Human Work, ne?
Ganz genau, also diese rechtliche Markenschützung, sag mal, die sind wir das Risiko an der Stelle ein bisschen eingegangen, weil im Endeffekt ist es ja auch kein ganz hart schützensfähiger Begriff. Ich meine, wir haben die Big Five, die haben wir ja nicht nur bei John Sulecki, es gibt die Big Five of Personality, haben wir auch in dem Wirtschaftskontext sprechen wir auch von Big Five, wenn wir an große Beratungen denken beispielsweise. Also da haben wir uns dann schon getraut, ein bisschen weiterzugehen, aber beim Titel haben wir die Umkehr gemacht und ja, ich glaube, es ist ganz, ganz passend, weil ich mag so ein bisschen auch provokante Titel.
Ja, super. Ja, und ich habe jetzt ein, zwei Bereiche mir so rausgegriffen. Das ist jetzt für mich tatsächlich immer wieder spannend und auch der Grund, weshalb ich auch diese Akademie letztes Jahr gegründet habe, weil ich bin ja Arbeitsrechtlerin. Also ich habe eben mit dem harten Arbeitsrecht, wie es ja manche sagen, zu tun und bin in sehr vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs, ne? Und da merke ich eben ganz große Unterschiede in der Arbeitswelt, ne? Es ist einfach was komplett anderes, ob man im Einzelhandel oder ja in der Pflege, im Krankenhaus arbeitet, oder in einem Logistikzentrum, wobei da schon auch viel jetzt automatisiert ist. Aber es ist einfach ein Unterschied, ne? Ob Produktion oder sagen wir mal die Bürojobs, da gibt es ganz große Unterschiede und ja, da sind halt viele Dinge nicht möglich, ne, ob mobiles Arbeiten oder was auch immer. Aber gerade in Deutschland haben wir eben auch diese, ja, irgendwo harten Regeln des Arbeitsrechts, die von einer früheren Zeit kommen und in der aktuellen und eben auch neuen Zeit, neuen Arbeitswelt an vielen Stellen gar nicht so wirklich passen. Und deswegen gucke ich auch immer natürlich mit diesem Blick so drauf, ne? Also wie passt denn eigentlich auch unser Rechtssystem, ne, insbesondere das Arbeitsrecht dann in dieser neuen Arbeitswelt? Und da ist eben speziell auch ein Kapitel jetzt in deinem Buch, was da so Bezüge hat eben dazu. Das nennt sich in deinem Buch die interne Perspektive Survival of the Fittest. Und da beschreibst du die Arbeit und die Beschäftigung und kommst so auch auf einen Begriff, der dann Fake Work heißt. Aber vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen in diesen Bereich.
Das mache ich sehr, sehr gerne, ja. Also zunächst einmal, es schreit ja so nach Arbeitszeitbetrug, aber das soll es gar nicht meinen. Und der Begriff, der stammt auch nicht aus meiner Feder. Also die Credits muss ich gewissermaßen weitergeben. Wo der genau das erste Mal verwendet worden ist, ist ganz schwer zu sagen. Aber mittlerweile greifen auch verschiedene Studien ihn auf. In LinkedIn ist er immer wieder in verschiedenen Diskussionen im Fokus. Er meint im Endeffekt so ein Stück weit Beschäftigung mal ins Deutsche übersetzt. Also ich beschreibe in diesem Kapitel ja den Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung. Und das mache ich mit einem Beispiel, was von dem wunderbaren Mark Poppenburg kommt, der so seine systemische Beratung Intrinsify hat. Und der beschreibt da in diesem Beispiel, dass er so seine Heimsauna aufbauen möchte. Und er ist durchaus geschickt, Handwerk wirklich traut sich das zu und am Anfang klappt doch alles und er merkt die Fortschritte und es fühlt sich gut an. Die Sauna steht Stück für Stück immer mehr, freut sich vielleicht schon auf den ersten Gang und irgendwann kommt er an den Punkt, dass er merkt, irgendwas fehlt hier, irgendein Teil beispielsweise. Und er sucht dann alles durch, ob es irgendwo im Lieferumfang enthalten ist etc., merkt dann schnell, ist nicht, ruft bei der Hotline an dort, sagt hier, Teil fehlt anscheinend, was mache ich und so weiter. Letztendlich können die ihm aber auch nicht weiterhelfen und dann fährt er ganz verzweifelt in den Baumarkt und guckt, ob er ein Teil bekommt, was alternativ passen könnte. Und das ist auch sehr, sehr mühsam und frustriert ihn immer mehr. Irgendwann findet er es dann tatsächlich und dann kann er weitermachen und dann irgendwann steht die Heimsauna auch. In dieser Geschichte, die jetzt viele Stunden Zeit natürlich quasi abdeckt, ist Arbeit und Beschäftigung dabei. Arbeit in dem Kontext ganz zu Beginn und dann am Ende, also man ist wirksam, man ist produktiv, man schafft einen Mehrwert, es fühlt sich gut an. Und du hast in der Mitte, man ahnt es, natürlich den Teil, der eher Beschäftigung verdeutlicht. Also ich muss mich mit Sachen beschäftigen, die auch ein Stück weit zur Arbeit dazugehören. Das ist so und das wird auch immer einen gewissen Beschäftigungsanteil geben, der ist unumgänglich. Aber es ist halt das, was uns wahnsinnig frustriert an vielen Stellen, weil wir einfach merken, dass wir nicht wirksam sein können, dass wir nicht produktiv sein können. Und ich wage sogar die These, dass, auch wenn ich die natürlich nur bedingt mit Studienergebnissen untermauern kann, dass aber viele dieser Burnout-Erkrankungen und Vergleichbares daher kommen, dass wir einfach oder dass diese Personen auch einen viel zu hohen Anteil an Beschäftigung haben und nicht an Arbeit. Mhm. Weil sonst würde man ja sagen können, dass es einfach einen harten Zusammenhang gibt zwischen Menschen, die ganz, ganz viel arbeiten, die alle dann Burnout bekommen müssen. Aber dem ist ja nicht so. Und es gibt Menschen, die arbeiten im Zweifel nur 40 Stunden und kriegen auch trotzdem Burnout. Also es ist die Qualität mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen an der Stelle oder arbeiten letztlich. Und in dem Kapitel greife ich eine ganz spannende Studie oder Ergebnisse einer Deloitte-Studie auf. Und die haben untersucht bei rund 13.000 befragten Menschen, dass die 41% ihrer Arbeitszeit mit Beschäftigung verbringen, also mit Themen und Inhalten, die nicht direkt einen Beitrag zum Unternehmen leisten können. Und nochmal, es wird immer ein bisschen Beschäftigungsvolumen brauchen, das ist unumgänglich. Ich will da auch keine harte Zahl vorgeben, aber ich könnte mir vorstellen, 10-20% dazwischen bewegen wir uns. Mhm. Aber wenn wir halt bei 41% unterwegs sind, dann ist das echt was uns in der Produktivität massivst beeinträchtigt. Und jetzt muss man mal denken, wir sind ja gerade in diesem Jahr, erleben wir ganz viele politische Diskussionen mit Streicht man uns einen Feiertag weg oder arbeiten wir alle eine Stunde mehr pro Woche und so weiter und so fort. Warum? Weil man dann natürlich aus der ökonomischen Betrachtung sagt, okay, dann schafft man mehr Wirtschaftswachstum und so weiter. Ich hätte dann ein Stück weit eine Gegenthese und sage, beschäftigen wir uns dann nicht oftmals auch einfach nur mehr? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass es 100% reine Arbeit ist an der Stelle. Mhm. Und ich glaube, wenn wir mal da drauf gucken könnten, weniger uns zu beschäftigen und mehr zu arbeiten, was jetzt gar nicht in so eine Taylorismus-Debatte reinführen soll, aber dann hätten wir diese ganze Diskussion um Produktivität in Deutschland, die wäre relativ schnell erledigt.
Ja, total. Also ne, 41% Beschäftigung, ne, im Sinne von Fake Work, woher oder warum auch immer die herkommt. Ne, also das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Und am Ende halt Verschwendung irgendwo, ne, von Ressourcen, von allen möglichen und vor allem, ne, persönlicher Frust, ne, kann ich mir vorstellen, hängt damit auch zusammen. Also als ich das gelesen habe und wie du das so beschreibst, muss ich sagen, für mich persönlich, aber spricht vielleicht dann eben auch für mich, da habe ich so an Dinge gedacht, die mich eben technisch aufhalten, ne? Weil ich irgendwie mit der Technik rumkämpfen muss und ne, vielleicht ja, liegt es daran, dass ich da nicht so super fit vielleicht bin oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber was das für Zeit immer wieder kostet und mich frustriert und ich denke, ja, die Zeit brauche ich aber anderweitig und ja, am Ende sind es dann irgendwo vielleicht umständliche Prozesse, ne? Oder immer wieder das Thema Meetings, was du ja auch ansprichst, was halt irgendwo aufhält und es hat sich halt so ja irgendwie ergeben, dass man so und so viele Meetings mit so und so vielen Personen hat und die Frage, muss das dann in dem Umfang und mit der Teilnahmezahl und so weiter sein? Also da gibt es ja so viele Beispiele, ne? Wobei auch da muss man wieder sagen, je nachdem wo und wie man arbeitet, geht es ja um ganz unterschiedliche Dinge, ne?
Ja, Absolut. Und ich habe auch die harte These, dass wir sind ja in der Pandemie so reingeschlittert in dieses hybride Setting. Mhm. Und natürlich ist es einfacher, ein Online-Meeting einzustellen mit 10 Personen, als das früher war, wo man erstmal einen Raum finden musste. Dann mussten alle zur selben Zeit auch da sein im Office und so weiter und so fort. Also das ist natürlich heute alles leichter. Aber ich habe die These, dass wir dadurch, dass wir da während der Pandemie in dieses Zeitalter so reingerutscht sind, wir uns dann aber nicht damit mehr auseinandergesetzt haben, wie wollen wir eigentlich wirklich digital oder im hybriden Setting zusammenarbeiten. Welche Regeln geben wir uns denn für die Zusammenarbeit? Das machen vielleicht einzelne Teams, weil die Führungskräfte haben, die das sehr wichtig finden, aber so auf organisationaler Ebene. Also ich sage immer, alle Organisationen ab einer gewissen Größe haben ihren Code of Conduct, aber mal so eine digitale Zusammenarbeitsvereinbarung für eine Organisation, das haben die allerwenigsten.
Ja, absolut, absolut. Also da hast du recht, weil das eben so ja ad hoc irgendwo passiert ist und nicht geplant am Ende, ne? Dass man da irgendwie schrittweise daran gegangen ist und am Ende, ja, hat man auch im Nachgang nicht unbedingt vielleicht, ne, manche da und dort, also auch das ist nochmal so ein Thema für sich, das will ich jetzt gar nicht aufmachen, weil ja da und dort die Bewegungen sind mit mehr zurück ins Büro wieder und solche Dinge, aber auch da sind die Unternehmen ganz unterschiedlich. Aber vielleicht, ja, du hast es schon angesprochen, auch ne, mehr arbeiten, also das sage ich ja eigentlich schon lange, allein die Stunden der Arbeit sagen ja nichts über die Effektivität, ne, oder über den Inhalt aus, ne? Also da bringe ich ab und zu mal ein Beispiel. Also mein Sohn, der ist jetzt 14 Jahre alt, ne? Und wenn es ums Lernen geht für die Schule, ja, wie lange soll ich denn jetzt lernen? Eine Stunde? Weil ich so sage, das ist mir egal, wie lange. Hauptsache, du machst die Inhalte, die das zu tun sind. Aber das ist so häufig dieser Zusammenhang, ne? Also Hauptsache, ich habe meine Stunden sozusagen gefüllt und womit sie gefüllt sind, ist am Ende egal, ne? Ich kann irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt 5 Stunden gearbeitet, ne? Und das ist echt so tief drin irgendwie bei vielen, auch eben bei vielen Unternehmen, so auch diese Anwesenheits, ja, Pflicht beziehungsweise, ne, wer lange da ist, hat viel gearbeitet. Und ja, das passt halt einfach alles so nicht, ne?
Das ist eine extreme Schieflage. Ich meine, wir bewerten Arbeit immer noch mit Messverfahren, die wir aus dem industriellen Zeitalter kennen. Wir sind ja alle niemand mehr, der zum Glück in der Fabrik steht und da ganz klassische Industriearbeit ausführt. Klar, es gibt sie noch in Deutschland, aber der Anteil ist ja, wenn man jetzt auf die letzten 50 Jahre schaut, natürlich deutlich zurückgegangen. Also wir sind zum Glück als Gesellschaft nicht mehr daran gebunden, dass wir unsere Arbeit vor allem körperlich, mit körperlicher Anstrengung vollbringen, sondern mental. Und das macht halt so eine Messung mit so und so vielen Stunden eigentlich total obsolet. Und gerade im hybriden Setting dann zu tracken, wer ist wie wann erreichbar und so weiter. Also da müssen wir eigentlich viel stärker auch nach einer Ergebnissteuerung führen. Und das ist aber, was vielen Organisationen schwerfällt. Ich bin jetzt erst wieder eingeladen worden für so ein hybrides Führungsverständnis, wo wir dann natürlich über Themen gesprochen haben mit, ja, wie gehen wir damit um, wenn die Leute Raucherpausen im Homeoffice machen beispielsweise und so. Wie viele Stunden kommen da? Also man dann will dann ja kumulieren und sagen, okay, du warst jetzt irgendwie 10-mal oder sagen wir mal 6-mal 10 Minuten rauchen. Es ist eine Stunde, die stichst du jetzt. Und aus arbeitsrechtlicher Sicht ist das ja auch total nachvollziehbar und richtig. So, aber das bringt uns ja in der Gesamtdebatte nicht weiter.
Ja, absolut, absolut. Das sind gerade die Themen, wo ich sozusagen ja auch immer wieder hänge, weil das ist genau das, wo ich eigentlich das größte Manko sehe, dass eben auch unser Arbeitsrecht und auch unser Arbeitszeitrecht sozusagen tatsächlich diese Verbindung voraussetzt. Also wir haben eben die Messung nach Stunden. Es ist ja auch in den Arbeitsverträgen so geregelt. Was hast du für eine Wochenstunde? Hast du 40 Stunden? Hast du 30 Stunden? Oder was für ein Arbeitszeitmodell hast du? Und das ist also Stand heute zumindest für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, für diesen Status aus dem Arbeitsrecht nicht möglich, wobei es in der Praxis nicht funktioniert. Ich habe selbst ein virtuelles Team sozusagen, ein Remote-Team, und da arbeiten wir halt am Ende auch so, dass ich halt sage, es gibt die und die Aufgaben zu erledigen und ich kann es ja selber auch gar nicht einschätzen, weil ich da auch nicht die Expertin bin, ob das jetzt eine halbe Stunde braucht oder eine Stunde. Am Ende bin ich happy, wenn das Ergebnis da ist und alles andere, also ist mir ja egal, ne? Aber ja, da sehen nicht immer alle das so.
Ja, ich vielleicht ganz wichtig, ganz demütig zu sagen, ich habe da auch nicht die perfekte Lösung jetzt als Alternative, was im Arbeitsvertrag stehen sollte, weil du brauchst ja irgendeinen Ankerpunkt. So, und das ist ja, glaube ich, an der Stelle okay. Aber wie du schon gesagt hast, also dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft, die Themen so zu steuern, dass ich ungefähr das Gefühl habe, das kommt hin, wenn die jetzt eine 50%-Stelle hat und oh, das ist jetzt hier vielleicht 100%, dem kann ich mehr geben. Also mein allererster Chef hat mal gesagt, das ist jetzt schon hier 2016, also 10 Jahre her, hat gesagt, es ist meine Aufgabe als Führungskraft, die Themen zu steuern. Im Prinzip, wenn einer seinen Job Montagmorgen bis 10 Uhr perfekt erledigt und alle zufrieden sind, alle Kunden etc., dann interessiert mich das nicht, das ist überspitzt gesagt natürlich, dann interessiert mich das nicht, ob der dann im Zweifel die 4 Tage nichts mehr macht, produktiv so. Wenn er aber dann zu mir kommt und sagt, ey, ich habe noch Kapazitäten, also ist meine Aufgabe zu gucken, wie kann ich Themen allokieren, und im Umkehrschluss, wenn er zu viel auf dem Tisch hat, dass er quasi dann da ausfallen würde, dann ist es meine Aufgabe zu allokieren, wie kann ich es umverteilen.
Ja.
Also der hatte schon vor 10 Jahren so eine Denke, die mich sehr geprägt hat in dieser Thematik.
Ja, davon bräuchten wir mehr. Ja, aber gut, ne? Also das ist, denke ich, auch ein Lernprozess, aber vielleicht eben ja auch, ne, mit neuen oder ja angehenden Führungskräften, die vielleicht in ein neues System auch irgendwo reinwachsen, dass man das von vornherein vielleicht auf diese Art und Weise macht. Ne? Und apropos System, na, da werden wir ja so bei dem nächsten Punkt. Und auch immer wieder natürlich super, super spannend, ja, dass vielen ja auch nicht so klar ist, ne, dass man irgendwie automatisch schon von der Schule her und noch früher einfach in bestimmten Systemen drin sind. Und du beschreibst dann auch in diesem Kapitel so den Vergleich irgendwie zu Soldaten und zur Besoldung, ne, und wie man eben halt in diesem System arbeitet, aber was es eben dann auch für Folgen haben kann, wenn man Dinge nicht hinterfragt. Und na, vielleicht kannst du uns da auch nochmal mitnehmen.
Ja, zunächst einmal ist der Begriff Soldat überhaupt nicht irgendwie negativ gemeint oder negativ konnotiert gewählt oder gar spöttisch an der Stelle. Im Gegenteil, wir sind ja jetzt leider in einer Weltlage, wo viele Soldaten im Krieg sind gerade. Wir brauchen nur natürlich in die Ukraine schauen, aber auch wenn man jetzt in den Iran schaut, also der Begriff ist natürlich da, aber er ist keineswegs irgendwie negativ geprägt. Das vielleicht so zur Einordnung. Was er meint, ist im Endeffekt eher was, dass diese Menschen sehr verantwortungsvoll ihren Job erledigen, der ihnen übertragen worden ist. Und sie sind auch nicht unbequem gewissermaßen, dass sie links und rechts irgendwie über den Tellerrand hinausschauen und agieren, sondern sie machen das, was man ihnen sagt. Also wäre ja auch als Soldat kaum anders vorstellbar. Also ich spreche im Buch ja auch viel über transformationale Führung, aber man solle sich mal vorstellen, bei der Bundeswehr transformational zu führen. Ne, da ist transaktional, da ist quasi der Leutnant sagt etwas und die anderen ziehen mit an der Stelle. Also in dem Kontext ist es ganz, ganz klar. Wo ich hin möchte mit dem Kapitel und dem Buch ist, dass wir aber in dieser Welt, in der es eine ganz, ganz schwierige Planbarkeit gibt. Also die Entwicklungszyklen, die Veränderungszyklen, die werden ja immer, immer schneller an der Stelle. Und die Frage ist, wie reagieren wir Menschen da drauf? Und im ersten Teil des Buches, also noch so ein bisschen vor dem Kapitel, beschäftige ich mich ja auch damit, wie gehen wir Menschen denn mit dieser permanenten Unsicherheit um? Mhm. Und über einen Punkt haben wir schon gesprochen. Also sie klammern sich an Beschäftigungstermine an vielerlei Stelle, nicht alle, aber es ist was Halt gibt. Wenn ich weiß, ich habe einen vollen Kalender, werde gebraucht, in Anführungszeichen, ich habe Dinge zu tun etc., das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und das ist der zweite Punkt, der dann in dieses Kapitel zu den Soldaten und der Besoldung einfließt. Wenn ich da einfach nicht über den Tellerrand hinausschaue, dann hat das erstmal für mich eine ganz beruhigende Wirkung. Und ich bin auch im Zweifel nicht unbequem für meine Führungskräfte oder die Organisation. Die Frage ist, ob es nicht Leute bräuchte im System selbst, die unbequem sind, um das System ein Stück weit zu verändern. Denn das Buch steht ja im Geiste der Systemtheorie und da gibt es den ganz zentralen Satz, dass Systeme sich eigentlich nur von innen verändern lassen können. Ich kann als Berater von außen sagen, ja, guck mal, das könnte doch eine Lösung sein, aber ob das System diese Lösung annimmt, das ist ein ganz anderes Thema. Und deswegen glaube ich, braucht es mehr mutige Menschen, die auch mal unbequem sind, und auch mal Dinge hinterfragen, denn ganz viele Organisationen haben das Thema, dass sie im System wunderbar arbeiten, das sind die Soldaten, aber sie arbeiten nicht am System. Mhm. So, und da sind wir wieder bei den Leuten, die das Ganze auch mal hinterfragen. Leider sind wir in einer aktuellen Phase, wo ich immer mehr so ein regressives Organisationsverhalten merke. Das heißt, wir fallen eigentlich in alte Muster zurück, die wir vermeintlich schon überwunden hatten. Du hast ein wunderbares Beispiel gesagt. Am besten kommen alle wieder zurück ins Office an der Stelle, aber wir können es ja auch noch weiterspinnen. Es ist dann mehr Kontrolle, mehr Komplexität. Das sind all die Themen. Dabei bräuchten wir jetzt was ganz anderes. Wir bräuchten mehr Vertrauen. Wir bräuchten flachere Prozesse, flachere Hierarchien und all das, damit wir eben schneller und agiler sein könnten an der Stelle. Und leider ist es aber in der Psychologie wirklich gut belegt, dass wenn wir halt in Stress- und Drucksituationen geraten, das ist bei Individuum genauso, dann fallen wir in alte Muster zurück. Und das kann man wunderbar auf diese organisationale Ebene übertragen.
Ja, und das hat, meine ich, ja damit zu tun, dass man das zumindest halt eben kennt, ne? Man fällt eben auf das zurück, was man halt einfach kennt, weil das ja wieder irgendwo eine Sicherheit oder einfach was Bekanntes hergibt, bevor man jetzt irgendwas Neues, eben Unbekanntes dann aufmacht, ne?
Ganz genau. Das ist im Endeffekt nur ein zutiefst menschlicher Mechanismus, der uns helfen soll, mit dieser aktuellen Situation umzugehen. Die Frage ist halt nur, sind das die richtigen Muster, die wir dann anwenden? Und in den allermeisten Fällen sind das falsche Muster, nämlich aus früheren Zeiten. Die waren damals wahrscheinlich gut, aber die passen halt nicht mehr so in die Zeiten, in der wir heute leben.
Ja, vielleicht kannst du uns ja mitgeben hier, ne, die Essenz. Also natürlich, das Buch ist ab sofort und auch schon, ich meine jetzt schon seit ein paar Wochen bestellbar. Also gerne, ich lege auch einen Link natürlich in die Shownotes rein, gerne das Buch bestellen. Das ist wirklich super, super aufschlussreich, auch mit den verschiedenen Interviews und Zusammenfassungen. Und also man kann es jetzt bei mir hier nicht sehen, aber ich habe ganz viel hier markiert und reingeschrieben. Ja, weil das ist wirklich so griffige Beispiele und auch griffige Formulierungen irgendwie sind. Du hast schon gesagt, die Essenz des Buches, ne, kommt so aus dieser Systemtheorie, aber ne, in welche Richtung möchtest du uns denn mit dem Buch auch bewegen?
Ja, das Buch versucht im Kern halt so eine Ganzheitlichkeit einzubringen und auf der anderen Seite, dass Menschen, die das Buch gelesen haben, vielleicht dadurch eine Haltung entwickeln, die es ihnen ermöglicht, jetzt bin ich nochmal bei dem Soldatenbeispiel, das System auch mal zu challengen, zu hinterfragen an der Stelle. Das heißt, jeder, der das Buch gelesen haben sollte, oder es gibt es auch als Hörbuch auf Spotify und überall, wo es Hörbücher gibt, also auf welchem Kanal man sich gewissermaßen damit beschäftigt, ist zweitrangig. Es geht um diesen Blick für die Ganzheitlichkeit. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, du hast es auch schon gesagt, im Fokus steht eben der Mensch als Gegenthese gewissermaßen zum KI-Zeitalter, weil ich glaube, wenn alles digitaler wird und künstlich intelligenter, dann bekommt das Analoge und eben der Mensch und echte Intelligenz eine ganz neue Wertung. Also wir haben es ja in der Pandemie gesehen, als wir alle natürlich voneinander getrennt waren. Wir konnten alle Kontakt halten, wir konnten FaceTime, Zoomen, Skypen und dann später die ganzen Videoportale, die dazu kamen. Aber uns hat ja was gefehlt. Uns hat der echte Mensch, der echte Austausch gefehlt. Und deswegen ist in diesem Geiste das Buch die Gegenthese und bringt 5 Dimensionen mit rein, die dann wiederum versuchen zu zeigen, wie der Mensch im Fokus steht. Und das Besondere ist, wenn man diese 5 Felder quasi sich anschaut, das ist moderne Führung, mentale Gesundheit, Vielfalt und Inklusion, Lernen, Entwicklung und die Organisationskultur, dann könnte man sagen, ja, passt ja, machen wir ja was, das Unternehmen da dran, sind wir schon der neuen Arbeitswelt angekommen. Aber das wäre halt ein verkürzter Trugschluss an der Stelle, denn darum geht es im Endeffekt nicht. Es geht darum, die Felder wechselseitig zu betrachten. Das ist auch ein Thema der Systemtheorie. Das eine beeinflusst das andere wechselseitig. Manche Sachen haben das schon im Namen. Also wenn wir über Führungskultur sprechen, dann hast du zwangsläufig schon 2 Beispiele an der Stelle. Wenn wir im Lern- und Entwicklungsfeld schauen, über Fehlerkultur sprechen, dann hast du es auch. Und so kann man ganz viele andere Themen aufmachen. Und mir geht es darum zu zeigen, wie beeinflussen die sich wechselseitig und was ist denn so die absolute Essenz dieser Felder. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich die perfekt in der Breite darstellen kann. Da ist das Volumen der jeweiligen Kapitel einfach zu klein, weil das Buch sich ja um die 200 Seiten halten sollte. Aber so eine Grundidee und wie das zusammenhängt, das versucht der mittlere Teil des Buches. Und wer am Ende das Buch gelesen oder gehört hat, geht hoffentlich mit einer veränderten Haltung in die Arbeitswelt von morgen.
Ja, und ich glaube, das ist wie bei vielen Themen so, dass allein sich damit beschäftigen, sich damit auseinandersetzen und eben halt auch hinterfragen, was Neues ausprobieren, allein das bringt schon weiter und durchbricht zumindest schon mal bestehende Muster. Und das, was du sagst, ich denke, das ist tatsächlich auch ein Thema eben für die Arbeitswelt der Zukunft, dass man da eben mehr in diesen Zusammenhängen denken muss und auch dieses Silo-Denken und diese Abteilung A, Abteilung B und so weiter, dass das mehr aufgelöst werden muss und halt eben tatsächlich alles mehr vernetzt sein muss. Aber ja, man muss erstmal die ersten Schritte dahin gehen. Ja. Ja, ich hatte es ja im Vorfeld auch dir schon gesagt und ich sage es auch hier nochmal. Also am liebsten würde ich zu diesen 5 Punkten aus deinem Buch eigene Folgen machen. Mal schauen, ne? Wir sind im Gespräch, wie es dann vielleicht auch in der zweiten Jahreshälfte bei dir aussieht. Du bist natürlich jetzt viel unterwegs. Aber ich denke, wir haben hier schon mal einen guten Einblick bekommen. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also das Buch, Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Und freue mich, ja, vielleicht in einer nächsten Podcast-Folge nochmal mit dir zu sprechen. Lieber David, ganz viel Erfolg weiterhin. Und ja, also einfach großartig, dass du dieses Buch geschrieben hast.
Vielen Dank. Ich komme gern wieder. Versprochen.
Also, bye bye.
Ciao.